Corona, das Virus und die Wirtschaft. Ein Inforadio-Podcast.
Heute ist der 21. Dezember. In New York ist es 14, in Berlin 20 Uhr. Wie Sie am Datum merken, wurde diese Folge ausnahmsweise mal recht deutlich vor ihrem Veröffentlichungstermin aufgezeichnet. Wir werden unser Bestes geben, zeitlos zu sein, aber sollte sich etwas von dem, was Sie hier hören, in der Zwischenzeit erledigt haben, seien Sie bitte nachsichtig. Das hier ist außerdem auch die letzte Folge mit mir als dem Fragensteller. Ich gehe im nächsten Jahr woanders hin und hier kommt jemand anderes her. Ab kommendem Jahr wird nach einer kleinen Neujahrspause Sie an dieser Stelle meine Kollegin Lisa Splanemann begrüßen. So, heute sitze aber noch ich hier, Eric Graden, am Mikrofon. Sprechen tue ich mit Adam Tooze, Ökonom, Wirtschaftshistoriker und Direktor des Europäischen Instituts der Columbia University in New York. Guten Tag, Herr Tooze.
Hallo.
Fangen wir mal bei einem Thema an, mit dem wir eigentlich fast nicht mehr gerechnet hatten, mit dem wir uns aber immer wieder in den letzten Gesprächen beschäftigt haben, nämlich dem nächsten US-Corona-Hilfspaket. Lange wurde darum gerungen, gefeilscht, gestritten. Jetzt, gestern, am Sonntag, wurde das gute Stück dann verabschiedet. Es ist deutlich kleiner als das erste Corona-Hilfspaket, der sogenannte CARES Act. Das neue Paket schafft es aber immerhin auf 900 Milliarden US-Dollar. Unter anderem darf ich als US-Bürger mich auf einen Scheck über 600 Dollar freuen, der mich dann irgendwann erreichen wird. Was aber sicherlich wichtiger ist als dieser Scheck, ist, dass dieses Abkommen die Arbeitslosenunterstützung auf 300 Dollar pro Woche erhöht, laut diesem Plan jetzt bis Ende März. Es gibt noch einige andere Aspekte. Fangen wir vielleicht mal mit diesem eigentlichen Paket Großmodo an. Wie bewerten Sie das?
Ja, ich denke auch, dass man erstaunt sein kann, dass es überhaupt dazu gekommen ist. Es sah zum Teil nicht danach aus. Und man muss dem Kongress quittieren, dass sie trotz der massiv polarisierten politischen Lage sich angesichts der wirtschaftlichen Situation und des sozialen Notstandes durchgerungen haben zu einem Paket, das zwar kleiner ist als im Sommer diskutiert. Die Demokraten haben im Unterhaus ein Paket für 3 Billionen Dollar verabschiedet, kann man nicht sagen, aber sie haben ihre Stimmen dafür gegeben. Unter anderem waren 2 Billionen im Gespräch vor der Wahl noch mit der Unterstützung des Weißen Hauses. Es ist kleiner ausgefallen als diese Vorschläge, aber trotzdem, es ist das zweitgrößte Stützungspaket in der amerikanischen Geschichte. Eine Nummer größer noch als das Paket, das von Obama 2009 verabschiedet worden ist. Das heißt also, innerhalb eines Jahres 2 riesige Pakete angesichts einer Krise, die tatsächlich sehr ernsthaft ist, aber eben auch unter politischen Bedingungen, die ihresgleichen suchen. In der amerikanischen Geschichte bisher gab es keinen Übergang nach einem Wahlergebnis wie in diesem Jahr. Das heißt also, bis vor kurzem hat die Führung der Republikaner den Erfolg Biden und Harris nicht anerkannt. Und dass es trotz dessen möglich gewesen ist, dieses Paket zu schnüren, ist tatsächlich eine große Erleichterung.
Der Umstand, dass das möglich war, Sie haben es gesagt, das ist schon erstaunlich. Das hatten wir ja auch hier durchaus schon in vergangenen Folgen besprochen, was da alles gegenstand. Was war es, glauben Sie, im Endeffekt, das dazu geführt hat, dass dieses Abkommen jetzt durchgegangen ist?
Ich glaube, das hat vor allem mit der Ernsthaftigkeit der Situation zu tun. Man hat sich gewisserweise unter Zugzwang gesetzt, weil das amerikanische soziale Netz, die Arbeitslosenversicherung, für eine Krise der diesjährigen Proportion einfach nicht reicht. Und man hat im Frühjahr sich auf ein Riesenpaket geeignet, aber auf sehr kurze Zeit. Das heißt also, die großen Zuschüsse, die zur Arbeitslosenversicherung dazukamen, liefen alle Ende Juli aus. Mitten im Wahlkampf unter den damaligen Bedingungen war es nicht möglich, ein neues Paket zu schnüren. Irgendwas musste her zum Ende dieses Jahres. Und der Druck kam von allen Seiten. Also man würde es erwarten von Gewerkschaften, man würde es erwarten von Bürgerinitiativen, die unmittelbar mit der sozialen Krise konfrontiert sind, das ist nicht weiter erstaunlich. Aber die Forderung kam in den letzten Wochen und Monaten auch von Seiten der Unternehmerschaft, vom Chamber of Commerce, von den großen Banken. Alle haben nach einem solchen Paket gerufen, weil es gewisserweise sein muss. Denn ohne eine weitere Unterfütterung der Arbeitslosenversicherung würden Millionen von amerikanischen Familien zum Ende des Jahres hin mit der Armut und der Obdachlosigkeit konfrontiert gewesen. Und das hat man jetzt für 3 Monate vor sich hergeschoben. Das heißt, es wird einen weiteren Kampf, eine weitere politische Auseinandersetzung im März geben müssen unter der Biden-Administration.
Wenn man sich jetzt nicht mit diesem System auskennt, beziehungsweise einfach noch nicht so viel Kontakt damit hatte, ist genau dieser Aspekt ja erstmal durchaus irritierend. Also man prügelt sich über Wochen, über Monate hinweg, öffentlich, privat, in allen möglichen Kontexten, um jetzt irgendwie eine Lösung rauszuarbeiten. Und dann hat man endlich was und das Ding hat eine Laufzeit von 3 Monaten. Warum? Also warum ist es nicht möglich, in so einer Situation zu sagen, die Corona-Krise wird im März nicht vorbei sein. Dazu muss man jetzt nicht, muss man sich jetzt nicht sonderlich gut auskennen, um das vorhersehen zu können. Warum ist es dann nicht möglich, in so einer Situation zu sagen, gut, Kinder, komm, machen wir Nägel mit Köpfen, wir lassen dieses neue Ding jetzt mindestens bis September oder am besten einfach für das gesamte nächste Jahr gelten?
Das wäre bestimmt sinnvoller und von den Demokraten kam sogar der Vorschlag über den Sommer, die sogenannten Automatic Stabilizers auszubauen. Das heißt also für eine vernünftige nationale Arbeitslosenversicherung zu sorgen, sodass man nicht darüber streiten muss, dass die Leute adäquat unterstützt werden im Krisenfall. Aber mehr gibt das amerikanische politische System im Moment nicht her. McConnell hat zwar scheinbar die Macht im Senat, also im Oberhaus, aber er selbst muss kämpfen zwischen, also in gewisser Weise die Republikaner gespalten in 3 Parteien, die Partei um McConnell selbst herum, die jetzt ihre höchste Priorität nicht haben durchsetzen können, das wäre ein Rechtsschutz für Arbeitgeber gegen Klagen aufgrund von Covid-Infektionen. Das haben sie nicht durchsetzen können. In der Mitte gewisserweise haben wir das Weiße Haus, das zumindest im Sommer interessiert war an einem großen Paket. Mittlerweile beschränkt sich das darauf, dass Trump sich für die Möglichkeit interessiert, Mahlzeiten für Unternehmen in Restaurants steuerlich abzuschreiben. Das war die große Forderung, die aus dem Weißen Haus kam. Aber rechts, auf der rechten Seite der GOP, und das heißt es wirklich weit rechts außen, gibt es eine Gruppe von 20 Senatoren, die im Grunde jede Ausgabe verweigern wollten und die dazu überredet werden mussten, überhaupt für ein Stützungspaket einzustehen. Das heißt, man fährt auf kurze Sicht ein Kompromiss nach dem anderen ein und man freut sich, wenn es in allerletzten Minute nicht zum großen Krach kam, aber eben in diesem improvisierten Verfahren.
Es gibt den Traumausgang des Januars aus politischer Sicht für die Demokraten, wäre natürlich, dass sie diese Wahlen, die jetzt anstehen in Georgia, gewinnen, dadurch dann eine Mehrheit im Senat bekämen. Wenn das so wäre, sollten sie also in der Tat es schaffen, die Kontrolle im Senat zu übernehmen, wenn auch dann natürlich mit einer hauchdünnen Mehrheit, aber immerhin. Ist damit zu rechnen, dass sich irgendetwas daran ändert, an diesen kurzfristigen Lösungen, diesem ständigen Lavieren am Abgrund? Also gibt es irgendwelche Perspektiven, dass sich das verändert oder ist das im Endeffekt auch ja irgendwann unabhängig davon, wer da jetzt diese winzig kleinen Mehrheiten hat?
Es wäre ein wesentlicher Umschwung. Die Stimmung innerhalb der Demokratischen Partei geht in Richtung eher größer aufgelegte Pakete zu schnüren. Und McConnell wäre nicht mehr am Ruder. Und ich meine, das wäre an sich schon eine Riesenveränderung in der amerikanischen politischen Landschaft. Worum es aber dann gehen würde, wäre die interne Parteidisziplin und das Gleichgewicht innerhalb der Demokratischen Partei. Denn wenn, wie gesagt, die Republikaner Flügeltendenzen haben und innerhalb ihrer Partei, dann gilt das ebenso für die Demokraten. Und die zentristisch orientierten Demokraten würden dann die entscheidenden Stimmen haben. Denn die Mehrheit wäre, wie gesagt, hauchdünn. Es käme auf absolut jede Stimme an. Und sie müssen sich natürlich fragen, wie sie in den Midterms in 2 Jahren dastehen werden. Ob sie sich dem Vorwurf ausgesetzt, ob sie dem Vorwurf aufgesetzt werden, auf einmal irgendwie eine kalte Sozialisierung, eine Sozialismus durch die Hintertür in der amerikanischen Gesellschaft eingeführt zu haben. Alle diese Sorgen, alle diese Verhandlungen ständen dann im Zentrum. Das Verhandeln würde also weitergehen, das Lavieren, würde weitergehen. Die Kompromisse wären immer noch zu machen, aber unter einem anderen Gesichtspunkt und mit anderen Prioritäten. Das heißt also, man würde dann ein weiteres sehr großzügiges Paket für nächstes Jahr erwarten. Und das wäre dann historisch einmalig. Also 3-mal hintereinander in diesen Ausmaßen, das wäre für Amerika was ganz Neues.
Aber das ist doch eigentlich... Das muss doch geradezu passieren, oder? Also es ist doch, also jetzt nur von den ökonomischen Rahmenbedingungen her ist doch nicht damit zu rechnen, dass dieses Paket jetzt in der Lage sein wird, die Periode zwischen dem ja wirklich sehr, sehr wirtschaftlich hart getroffenen Land, wie es sich jetzt darstellt, bis hin zu einer wieder angezogenen, funktionierenden Wirtschaft zu überbrücken.
Sicherlich, die Frage ist nur, in welche Richtung, was ist die Tendenz? Über den Sommer hat sich McConnell eigentlich auf 500 Milliarden Dollar festgelegt. Und man könnte vermuten, dass man eher in diese Richtung tendieren würde im nächsten Jahr. Hängt auch ein bisschen von der tatsächlichen Wirtschaftsentwicklung ab und vor dem Verlauf natürlich der Pandemie, die im Moment nur schlimm aussieht. Aber... das ist auch gewisserweise die hinhaltende Taktik der Republikaner, immer zu sagen, ja, wir fahren auf Sicht, wir sehen, wie es kommt. Und wenn die Wirtschaft schneller wieder in Fahrt kommt, dann können wir uns das sparen. Dann müssen wir diese Pakete nicht machen. Klar ist, dass ab nächstes Jahr die Republikaner sofort wieder zu einer Partei der fiskalpolitischen Rechenschaft werden. Das heißt, auf einmal werden sie sehr ernsthaft über Defizite streiten und auf diesem Weg die Biden-Administration unter Druck setzen. Das ist auch absolut sicher. Ab Januar ist mit einem Demokraten im Weißen Haus wird das Spiel nach anderen Regeln gespielt werden.
Weil nämlich die republikanischen Schreie nach Fiskaldisziplin in den letzten 4 Jahren relativ verhalten gewesen sind.
Das haben wir auch höflich gesagt. Ja, vollkommen gefehlt haben. Ja, niemand ist auf die Idee gekommen, da mal nachzuschlagen. Amerika hat in einzigartiger Weise in einem Moment, man kann nicht sagen der Hochkonjunktur, aber in einer Periode, in der die Arbeitslosigkeit auf 3-4% gefallen ist, trotzdem riesige Defizite zu fahren, das ist schon ziemlich einmalig in der amerikanischen Geschichte. Man hat wie üblich an den Steuern gestrichen, ohne dann bei den Ausgaben sich einigen zu können. Ab 18 hatten dann die Demokraten auch eine Veto-Position über das Unterhaus, sodass Amerika 4 Jahre bei den Republikanern riesige Defizite gemacht hat. Also ich sage das nicht unbedingt als Kritik, das war tatsächlich für den Arbeitsmarkt ausgezeichnet und gerade auch für die schlechter Gestellten im Arbeitsmarkt, die schwarze Bevölkerung vor allem. Aber was man bei den Republikanern sieht, ist eine regelmäßige Folge, in dem ihre Grundsatzdiskussion eine ganz andere Färbung einnimmt, wenn ein Demokrat im Weißen Haus sitzt.
Dann wollen wir mal jenseits der USA gucken, auch jenseits Europas. Wir haben uns hier in dem Podcast, aber auch allgemein in der öffentlichen Debatte viel fokussiert auf die USA, aber natürlich auch auf die Eurozone, auf die großen Länder Europas, auf Großbritannien. Es gibt aber natürlich wesentlich mehr Länder in der Welt und es gibt vor allem Schwellenländer, die sehr, sehr hart getroffen worden sind durch diese Krise, nicht nur durch die Pandemie an sich, sondern auch durch die wirtschaftlichen Effekte, gerade etwa was Abfluss von Geldern angeht. Ich weiß nur, Sie beschäftigen sich damit intensiv. Fangen wir vielleicht mal mit so einer großen Panoramaperspektive an. Wie hat die Corona-Pandemie und ihre wirtschaftlichen, finanziellen Auswirkungen diesen Bereich der Schwellenländer getroffen?
Sehr schwer. Der Abzug der Gelder, den die Schwellenländer im Frühjahr erlebt haben, war akuter, extremer, schneller, größer in seinen Ausmaßen als alles, was sie bisher erlebt haben. In bestimmten Teilen der Welt, in Lateinamerika vor allem, hatten sie es auch ab März mit einer handfesten Krise zu tun, der öffentlichen Gesundheit. Die lateinamerikanischen Staaten gehören zu den am schwersten von der Pandemie getroffenen Ländern der Welt. Sie haben es auch mit einer weltweiten Rezession zu tun, und das sind vor allem Wirtschaften, die in Lieferketten drin stecken, die Rohstoffe liefern, die Lebensmittel liefern für schnell wachsende Länder wie zum Beispiel China vor allem, aber eben auch für reichere Staaten des sogenannten Nordens. Sie wurden also in einer Weise tangiert, wie wir es noch nie zuvor erlebt haben, und mussten darauf reagieren. Und sie sind natürlich auch gebrannte Kinder, wenn man das so sagen darf, in dem Sinne, dass die Schwellenländer für sie die Wirtschaftsentwicklung des letzten halben Jahrhunderts seit den 70er Jahren zwar rasant ist und dramatisch und für große Teile der Welt einen riesen Aufschwung bedeutet hat. Also sie sind ja die große treibende Kraft des weltweiten Wirtschaftswachstums neben China, das natürlich gewisserweise dazugezählt werden muss zu der Gruppe der Schwellenländer. Aber sie haben diese Erfahrung auch gemacht unter der Bedrohung durch finanzielle Krisen. Das heißt, angefangen mit den großen Schuldenkrisen der 70er und 80er Jahre, dann die Welle der Krisen der späten 90er Jahre, die Ostasien sehr schwer getroffen hat, Russland, Argentinien. Und dann seit 2013 eine Reihe von, sagen wir es mal so, kleinere Krisen, nicht geballt in einem einzelnen Schock, aber über die ganze Welt verteilt, ob Sie in Brasilien schauen nach 2014 oder bei den Ölexporteuren ab 2014, wo die Rohstoffpreise gefallen sind, oder ob Sie sich die Stagnation in Südafrika ansehen in den letzten 5 Jahren, unter anderem bedingt durch Korruption, mangelnde Governance, sogenannte, oder die Dauerkrise in einem Riesenland wie Nigeria. All das wiegt schwer im Hintergrund, und man ging mit enormen Bedenken in dieses Jahr und hatte zunächst wirklich große Befürchtungen, die sich zum Teil bestätigt haben und zum Teil nicht. Und das ist unter anderem wirklich das Interessante an der Erfahrung der Schwellenländer in diesem Jahr, wie differenziert im Grunde die Erfahrung gewesen ist. Manche sind mit der Pandemie selbst recht gut zurechtgekommen, andere viel weniger. Einige haben enormen Aktivismus demonstriert in Sachen Wirtschaftspolitik, fiskal und geldpolitisch, und andere nicht. Das heißt also, der Begriff Schwellenländer ist an sich problematisch geworden angesichts der enormen Vielfaltigkeit ihrer Reaktionen.
So wie Sie das beschreiben, ist es ja eine Krise, die aus 2 Elementen besteht. Einmal die Staaten, die die Rohstoffe in globalisierten Industrielieferketten reinliefern, kriegen natürlich riesige Probleme, wenn die Lieferketten zum Stocken kommen, wenn also niemand mehr das Zeug will, was sie produzieren. Und dann gibt es noch das andere Problem, dass nämlich natürlich Investoren international über viele Jahre hinweg, in denen sie billiges Zentralbankgeld auszugeben hatten, dieses Geld auch mit vollen Händen natürlich in die Schwellenländer gestopft haben, in der Hoffnung, da dann irgendwelche Renditen zu erhalten, und die dieses Geld jetzt wieder abziehen. Lässt sich irgendetwas darüber sagen, wie man mit einem solchen Doppelschock umgeht?
Sie demonstrieren zunehmend einen recht robusten Umgang mit solchen Krisen, in dem Sinne, dass sie aus der Krisenerfahrung der letzten Jahrzehnte gelernt haben. Viele Schwellenländer mittlerweile haben sehr robuste Reserven an Fremdwährung. Die meisten von ihnen leihen sich Geld eher ausnahmsweise in Fremdwährung, vor allem die Staaten nicht. Unternehmen ist eine andere Geschichte, die borgen sich das Geld natürlich, wo es am billigsten ist. Aber die größeren Schwellenländer Staaten leihen sich das Geld in ihrer eigenen Währung, sodass sie einem Run nicht mehr in der gleichen Form ausgesetzt sind. Sie verwenden recht geschickte Taktiken des Managements gegenüber ihren eigenen Währungen. Das heißt also, sie steuern im Falle einer Abwertung die Abwertung und sind bereit zu Eingriffen verschiedener Sorte. Das fängt bei regulatorischen Eingriffen in den Bilanzen von großen Unternehmen, bei zum Beispiel großen Ölunternehmen, staatliche Ölunternehmen oder in den Bilanzen der großen Banken in den Schwellenländern, aber geht auch hin zu regelrechten Kapitalmarktkontrollen. Das heißt also, sie regulieren den Import und den Export von fremdem Kapital. Wir sind also im Moment in einer Situation, und das wird auch vom IWF und vom BIS quittiert, dass ein neues Politikmodell gewisserweise in den Schwellenländern praktiziert wird, und zwar mit ziemlich viel Erfolg auch in diesem Jahr. Das heißt also, die anfänglichen Befürchtungen, dass wir es wirklich mit einem Herzschlag zu tun haben, in dem die Schwellenländer gleichzeitig vom Verlust des Exports, vom Abzug des fremden Kapitals und dann, das muss man unbedingt dazu sagen, durch ihre eigenen Lockdowns, die gerade in informellen Wirtschaften, wo die Menschen zum Teil in Slums wohnen, nur informell beschäftigt sind, sehr schwerwiegend sind in ihren wirtschaftlichen Auswirkungen, dass also dieser dreifache Schock wirklich zu einer Paralyse der Wirtschaften der Schwellenländer führen würde. Das hat sich in dieser Form nicht bewahrheitet. Unter anderem, weil sie viel aktivistischer reagiert haben, als man es ihnen zugetraut hätte, glaube ich. Unter anderem mit sehr großzügigen Stützungsmodellen, ähnlich den Modellen, die wir sie im Norden und im Westen kennen. Unter anderem aber auch mit Zentralbankeingriffen, die eigentlich mehr in reicheren Staaten üblich waren, aber die jetzt von den Schwellenländern auch praktiziert worden sind. Das heißt, es ist ein neuer Interventionismus, der hier wirklich auf die Bühne getreten ist, was die Entwicklung in den Schwellenländern in diesem Jahr wirklich sehr spannend macht.
Nun gibt es ein Schwellenland, das auch schon vor der Corona-Pandemie gerne mal mit, sagen wir mal, unkonventionellen Interventionen von sich hat reden machen, besonders wenn es um die Verbindung von Politik und Zentralbank ging. Die Rede ist von der Türkei. Das, was in der Türkei dieses Jahr los war, hätte auch ohne Pandemie schon gereicht für einen relativ spannenden Verlauf. In dem Land hat es gerade in der Zentralbank, im Finanzministerium schwerwiegende Machtwechsel gegeben. Mittlerweile scheint sich die Lage dort etwas stabilisiert zu haben. Es ist auf jeden Fall die Rede davon, dass man nun investorenfreundlicher werden wolle. Wie beurteilen Sie die Situation konkret im Fall der Türkei?
Ja, es ist ein sehr interessanter Fall. Entweder man kann es, glaube ich, in zweifacher Weise interpretieren. Das eine wäre zu sagen, die globalen Finanzmärkte sind mächtig genug, um selbst Erdogan gewisserweise an die Stange zu halten. Er ist gezwungen worden, seinen Schwiegersohn gehen zu lassen als Wirtschaftssuperminister. Das neue Team dort gibt sich sehr viel konservativer, sehr viel marktfreundlicher, wie gesagt. Auf der anderen Seite könnte man auch sagen, dass die Märkte mit Erdogan ja doch enorm Geduld aufgebracht haben, in dem Sinne, dass die Türkei wirklich praktisch alles gemacht hat, was man den Märkten zumuten könnte. Angefangen von einer populistischen Polemik gegen die internationalen Finanzen. Erdogan gibt sich ja sehr gerne mit Verschwörungstheorien darüber. Sie haben offen deklariert, dass sie die Zinsen nicht erhöhen würden, sondern sie verringern würden, um die türkische Wirtschaft in Fahrt zu halten. Die Türkei agiert als enorm aktivistischen geopolitischen Akteur in seiner gesamten Region, macht eine Drahtseilpolitik gegenüber seinen Nachbarn, fängt Streit an, unter anderem mit der EU und mit Frankreich. Es ist wirklich ein Paradebeispiel eines hochaktivistischen, hochaggressiven Staats, das erst im November dieses Jahres ist es den Märkten definitiv die Geduld ausgegangen. Und es wurde klar in Ankara, glaube ich, dass wenn es nicht zu einer Umkehr kommt in der Politik, Erdogan tatsächlich mit einer handfesten Krise zu tun haben würde. Türkei hat im Moment nach den besten Berechnungen aus außenstehender Experten keine nennenswerte Währungsreserven mehr. Das heißt also, es erscheinen zwar Währungsreserven in den Bilanzen der Zentralbank, aber die sind mehr oder weniger aufgewogen durch Schulden, die die Zentralbank gemacht hat, um das Geld kurzfristig zu mobilisieren. Und trotzdem ist es zwar zu einer Abwertung gekommen, und zwar zu einer starken Abwertung, aber nicht zu dem, was man, sagen wir mal, beurteilt nach der Geschichte der Türkei es wirklich als Finanzkrise bezeichnen könnte. Unter anderem, weil mittlerweile natürlich die Türkei ein viel reicheres Land ist als in den 70er, 80er, 90er Jahre. Und private Unternehmen und private Haushalte in der Türkei haben sehr große Bestände an Fremdwährungskonten. Das heißt also, das private Vermögen der Türkei ist mehr oder weniger geschützt, weil es veräußert ist. Also es ist externalisiert, es ist in Dollar angelegt und ist deshalb wenig verwundbar durch die politischen Auseinandersetzungen um Erdogan herum. Es ist also wirklich ein faszinierendes Beispiel von auf der einen Seite den Grenzen, aber auf der anderen Seite auch den Möglichkeiten, die sich für ein solches Land ergeben. Denn es ist natürlich ein Riesenmachtfaktor. Es ist ein sehr großes Land, größer als jedes Land in der EU, mit einer sehr schnell wachsenden Wirtschaft, sehr attraktiv für Anleger aus dem Ausland, als Standort für die verarbeitende Industrie, sehr attraktiv. Und es kann sich einiges leisten.
Inwieweit lässt sich daraus etwas ableiten für andere Schwellenländer, die sich eventuell mit ähnlichem tragen? Ich meine, Brasilien ist ja auch ein Fall eines Landes mit einem, sagen wir mal, international schwierigen Regierungschef. Trump mag er sehr, aber ansonsten ist das ein bisschen kompliziert. Und das ja auch über eine hochpotente, gut entwickelte Wirtschaft verfügt. Inwieweit lassen sich da Parallelen ziehen?
Ja, insgesamt ist die Handlungsfreiheit, also es ist eine beschränkte, eine relative Souveränität, sagen wir mal, ein Merkmal des heutigen Moments in der Weltpolitik. Regionale Akteure von großem Format sind mehr und mehr bestimmend für die Entwicklung des Weltgeschehens. Die Türkei ist ein Beispiel davon, Brasilien ist offensichtlich ein weiteres Beispiel. Und Brasiliens Reaktion auf die Krise in diesem Jahre ist wirklich bestechend. Auf der einen Seite ist es ein Fall des krassesten Populismus, also Bolsonaros Regierung ist wirklich ein Musterbeispiel für, man muss wirklich sagen, den Unsinn des Populismus. Also es ist wirklich eine Verweigerung der Wissenschaft, der gewöhnlichen politischen Normen. Sie sind rassistisch bis zum geht nicht mehr, antichinesisch in ihrem Rassismus unter anderem, obwohl China, es gibt kein wichtigeres Land für Brasilien als China, als Exportmarkt. Und das Ganze hat verheerende Konsequenzen für die öffentliche Gesundheitspolitik in Brasilien, wo die Pandemie wirklich sehr schwer grassiert. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite sehen wir, getrieben durch politische Strömungen im Kongress, also nicht unbedingt von oben kommt, aber von der Opposition im brasilianischen Kongress getrieben, einen wirtschaftlichen Aktivismus sondergleichen. Also unter den Schwellenländern gilt Brasilien wohl als der Fall einer maximalen Intervention. Es hat ein fiskalpolitisches Paket aufgelegt, durchaus vergleichbar mit dem der Bundesrepublik, also wirklich sehr großzügig. Und auf den Beispielen der linksgerichteten Regierungen der letzten Jahrzehnte basierend, auch relativ sozial in seiner Ausrichtung. Und das ist wiederum erstaunlich für Brasilien, weil es unter den ungleichsten Ländern der Welt gezählt wird. Und die Regierung Bolsonaros, ein rechtsgerichtetes Regime, ist sehr unternehmerfreundlich. Und trotzdem haben sie in diesem Jahr ein Unterstützungspaket gebaut, das monatlich ungefähr 60 Millionen der ärmsten Brasilianer wirklich sehr aktiv unter die Arme gegriffen hat. Soweit man den Statistiken trauen kann, ist die Armut in Brasilien und die Ungleichheit in diesem Jahr gefallen, trotz der Krise. Weil ähnlich wie in Amerika man auf diesem improvisierten Weg wirklich einen Sozialstaat kurzfristig auf die Beine gestellt hat. Die Frage für Brasilien, wie in gewisser Weise auch für Amerika, ist, wie lange man das aufrechterhalten kann. Brasilien hat eine sehr problematische Schuldengeschichte, bis in die 80er Jahre zurückgehend. Der politisch-ökonomische Rahmen der modernen brasilianischen Politik basiert auf einer Stabilisierung, in der eine nicht direkt eine Schuldenbremse nach deutscher Art, aber ein Schuldenmaximum festgelegt worden ist. Das ist jetzt in diesem Jahr aufgehoben worden. Und die Frage ist, ob diese Beschränkung der Staatsschulden nächstes Jahr wieder in Kraft treten wird. Wenn ja, was für eine Politikbeschränkung das bedeuten wird, ob diese Stützungsmaßnahmen weiterlaufen können, das würde eine Umschichtung im öffentlichen Etat erfordern, die sehr schwierig ist, politisch durchzusetzen. Und wie die internationalen Finanzmärkte auf Brasilien nächstes Jahr reagieren werden, wenn diese Schuldenpolitik fortgetrieben wird. Aber wenn man nur dieses Jahr in Betracht zieht, muss man sagen, dass auch Brasilien demonstriert hat, was für eine, sagen wir mal, relative Autonomie diese überhaupt nicht. Ich meine, Brasilien kann ja nach keinem Maßstab als klein beschrieben werden. Es ist ein Riesenland mit einer Bevölkerung von über 200 Millionen Menschen. Also es ist eines der größten Länder der Welt, aber eben nicht, es gehört nicht zu den allerreichsten. Aber trotzdem hat es in diesem Jahr eine richtig dramatische Autonomie in seiner Wirtschaftspolitik demonstriert, auch unter schwierigen Bedingungen.
Sie haben die relative Autonomie angesprochen. Das, was die gemacht haben, ist vergleichbar ähnlich mit dem, was die westlichen Staaten des globalen Nordens gemacht haben. Gibt es irgendwelche Anzeichen dafür, dass die Investoren, die also im Endeffekt ja darüber entscheiden, wie es der brasilianischen Wirtschaft geht, beziehungsweise was die Credit Ratings und so weiter sind, gibt es irgendwelche Anzeichen dafür, wie die diese Aktionen, dieses Handeln der brasilianischen Wirtschaft, aber ja natürlich auch anderer Schwellenländer bewertet? Also wird das gegen die ausgelegt, für sie ausgelegt, oder ist es im Endeffekt egal?
Es ist sehr differenziert, das ist, glaube ich, der springende Punkt. Und man sollte dazu sagen, dass wir uns mit Türkei und Brasilien zwei Beispiele ausgesucht haben, in der gewisserweise diese neue Freiheit maximal zutage getreten ist. Für Mexiko kann man das zum Beispiel nicht sagen. Die Regierung dort hat vorwegnehmend gewisserweise die Sorgen der äußeren Schuldner in Betracht gezogen und sich gesagt, dass wir in 2-3 Jahren nicht unter massivem finanziellen Druck stehen wollen. Wir werden also jetzt sehr konservativ auf diese Krise reagieren. Und die mexikanische Bevölkerung zahlt den Preis dafür, in dem Sinne, dass die Wirtschaft dort noch ein ganzes Stück stärker kontraktierte, sich zusammenschrumpfte in diesem Jahr, als in Brasilien der Fall gewesen ist. Es gibt andere Länder, die unter wirklich massivem Druck stehen. Brasiliens Nachbar Argentinien hat in diesem Jahr bankrott erklärt. Also es kommt zu einer Umstrukturierung seiner Schulden. Das Gleiche gilt auch zum Beispiel für Lebanon. Sambien ist in dieser Situation hineingeschlittert. Das heißt also, man muss sehr differenziert sich diese Landschaft ansehen und Fall für Fall sehen, was für Manövrieroptionen da möglich sind. Und das hängt in der Tat sehr von der Einschätzung der äußeren Investoren ab. Wenn man ein Land sich wie Brasilien ansieht und die weltweite Entwicklung, vor allem angetrieben durch Chinas Wachstum, sich im Auge behält, dann gibt es praktisch keine Welt, in der Brasilien nicht als Exporteur von Soja, von Eisenerz eine wichtige Rolle in der Zukunft hat. Das ist die Basis, auf der es möglich ist, für ein solches Land Schulden aufzunehmen. Die Sorgen umgekehrt sieht man im Detail. Wenn man sich das Profil der brasilianischen Schulden ansieht, die sie in diesem Jahr gemacht hat, dann ist auffallend, dass die Fristen der Schulden immer kürzer geworden sind. Das heißt also, die Anleger sind bereit, Investoren sind bereit, Brasilien Geld zu leihen, aber nur auf relativ kurzer Frist im Moment. Aber das hängt wirklich von Land zu Land. Also Peru hat neulich eine Jahrhundertanleihe aufgegeben, und eine 50-Jahres-Anleihe und sie bezahlen dafür, glaube ich, 2-2,5%. Also warum? Weil sie Kupfer haben. Wenn ein kleines Land viel Kupfer hat, dann gibt es für dieses Land in einer Welt der Energiewende immer eine Zukunft. Das heißt, diese Berechnungen sind entscheidend für die Einschätzung der internationalen Anleger. Insgesamt muss man sagen, dass der Zinsspiegel zunächst enorm gestiegen ist Anfang des Jahres, aber dann sehr zurückgegangen ist. Viele Schwellenländer leihen sich im Moment Geld zu Zinsen, die sie in ihrer Geschichte noch nicht gesehen haben. Aber der Abstand zwischen den Zinsen, die sie bezahlen, und die Zinsen, die Deutschland nicht bezahlt, Deutschland wird ja dafür bekanntlich dafür bezahlt, dass es sich Geld leiht, ist immer noch erheblich. Das heißt so, wenn man das von der einen Seite sieht, dann geht es den Schwellenländern besser als jemals zuvor. Sie können sich, wie gesagt, Peru kann sich auf 50 Jahre Geld für 2% leihen. Das gab es noch nie. Indonesien ebenfalls. Auf der anderen Seite ist das sogenannte Spread zwischen den Zinsraten, die die Schwellenländer bezahlen, und die Deutschland bezahlt, immer noch sehr erheblich. Wir reden über 3-4% an Spread. Und das ist natürlich ein Maß gewisserweise des mangelnden Vertrauens, das nach wie vor bestimmend ist für das Verhältnis zwischen internationalen Anlegern und Ländern, die noch in der ökonomischen und politischen Entwicklung stecken.
Dann muss ich ganz am Ende noch eine Frage loswerden, die mich eigentlich, seit ich angefangen habe, über die Corona-Krise und deren wirtschaftliche Ausführungen zu berichten, verfolgt. Und zwar, als es hier losging mit dem ersten Lockdown in Deutschland, dann verschwanden aus deutschen Supermarktregalen sehr, sehr schnell, weil sie aufgekauft wurden, drei Dinge: Nudeln, Mehl und Klopapier. In den USA sah man natürlich ähnliche Szenen, allerdings mit einem weiteren ziemlich interessanten Unterschied. Aus irgendwelchen Gründen kauften die Amerikaner in riesigen Mengen Küken, also lebendige Babyhühner. Warum?
Ja, es ist gewisserweise eine Mode in den Vororten, also den Suburbs Amerikas, Hühner zu halten. Die Leute haben sich, ja, sie haben sich Haustiere gekauft. Die Preise für Rassenhunde sind ja riesig gestiegen in dieser Krise. Und das andere, was sich die Menschen gekauft haben, sind tatsächlich Küken für ihre häusliche Hühnerhaltung. Ja, das ist Teil Hobby, das ist Teil Ökomasche. Aber ja, es ist wirklich so eine Selbstversorgermentalität, die ja erstaunlich weit verbreitet ist. Es ist in New York, glaube ich, nicht erlaubt, aber in New Haven, wo ich in dieser Unistadt, in der ich vor einigen Jahren gelebt habe, haben erstaunlich viele meiner Kollegen als Professoren Hühnerhaltung betrieben. Ich stand monatelang, jahrelang sogar in einem Verhältnis, Freundesverhältnis, wo wir Eierlieferungen bekamen. Nach einem bestimmten Punkt kann man ja die Dinge nicht mehr essen, und man hat dann Eier untereinander ausgetauscht unter der Professorenschaft in Yale.
Gut, aber ich meine, es ist natürlich auch in einer Krisensituation sicherlich was das Potenzial angeht besser als Hunde. Also,
ich meine. Ja, selbstverständlich, aber ja, ganz so niedlich sind sie nicht.
Das stimmt. Ich denke, damit haben wir das Jahr zu einem halbwegs gebührlichen Ende gebracht. Herr Thus, ich danke Ihnen einmal mehr sehr für dieses Gespräch.
Oh, es war eine Freude.
Wunderbar. Ja, und für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, wie gesagt, das letzte Mal, dass Sie mich an dieser Stelle hören. Ab Januar, nach einer kleinen Neujahrspause, übernimmt dann meine Kollegin Lisa Splanemann an dieser Stelle.
Ja, und das bin ich, und ich freue mich schon sehr auf das nächste Jahr. Wir werden im neuen Jahr auch den Themen dieses Podcasts treu bleiben: Corona, das Virus und die Wirtschaft. Und zu hören wird dieser Podcast auch weiterhin auf allen gängigen Podcast-Plattformen sein. Dort können Sie uns auch gerne abonnieren. Falls Sie Fragen oder Anregungen für uns haben, dann schicken Sie uns auch gerne eine E-Mail an info@inforadio.de.
Corona, das Virus und die Wirtschaft. Ein Inforadio-Podcast.